Hallo und herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Was habe ich lange nicht mehr gesagt?
Krass. Siehste, deswegen habe ich gedacht, überlasse ich dir mal diesen Pokal.
Hab ich lange nicht gesagt. Ihr Lieben, wir sind heute in etwas ungewöhnlichem, aber total schönem Setting unterwegs. Mir gegenüber steht der Michael, wie gewohnt, total
Hello. Schön.
Wobei, wie gewohnt, so richtig gewöhnt habe ich mich noch nicht. Ich genieße das sehr, dass wir jetzt unseren Homespace haben irgendwie zusammen. Und was machen pubertierende Jungs, wenn sie ihren eigenen Raum haben? Sie laden andere pubertierende Jungs ein. Und deswegen stehen wir heute hier bei Fotografie tut gut zu viert hier. Ja, ich bin sehr froh, mischpultmäßig so übertrieben zu haben, dass wir das bedienen können. Und ja, bei uns steht noch der Gregor Nick. Ich hätte fast von Michael gesagt, ne? Und der Andreas Groth. Ich habe zur Vorgeschichte, ich kann das nicht rausschneiden, weil die Musik noch drunter läuft, deswegen müssen wir da jetzt durch. Ich habe heute schon 3 oder 4 Mal zu dir, Michael, gesagt. Ich weiß gar nicht, warum.
Ich auch nicht.
Wir stehen zusammen heute bei Fotografie tut gut und haben von der Historie her erst den Andreas dazu bekommen, der unser Studiopraktikant sein sollte. Das mag er total gerne hören, das sieht man gerade.
Ja.
Und dann wollte der Gregor noch einen Rucksack abholen und zack, haben wir mit eingefangen und jetzt stehen wir hier zu viert.
Hallo.
Und haben dann aber, wie soll ich das jetzt benennen, ne? Im Stress der Tage gedacht, oh super, wenn der Andreas kommt, dann kann er direkt mal ein Thema mitbringen und dann haben wir nicht so viel Stress in der Vorbereitung. War nicht ganz so, aber ich finde das ganz bequem, das heute so zu beschreiben. Der Andreas kommt mit Ideen, der Gregor kommt mit Ideen und Michael und ich sind im Bilde und freuen uns drauf.
Genau.
Die heutige Sendung.
Hallo zusammen erstmal.
Ja, hallo.
Hallo. Wollt ihr euch ganz kurz vorstellen, denn vielleicht weiß ja doch nicht jeder, wer ihr seid und genau.
Ja, Gregor.
Gregor, fang mal an, genau.
Ja, ich bin der Gregor, ich fotografiere ziemlich lange schon hobbymäßig Streetfotografie. Ja, bin Mitglied im Freundeskreis, höre gerne Falks Podcast, bin selber Co-Host bei einem Podcast.
Sag ruhig welchen, müssen wir Werbung machen.
Ja, Werbeblock, Weekly 52, auch mit spannenden Gästen meistens. Ja, und ich bin gespannt, was wir heute so zu besprechen haben.
Ich auch.
Andreas. Da kommst du ins Spiel, Andreas.
Ich auch. Hi. Ja, ich bin der Andreas, bekannt von vielleicht Bremer und Groth, dem Podcast für die Streetfotografie und von YouTube, der Groth, der Kanal. Ganz spannend. Ja, Gregor, ich glaube, unsere Themen, die wir so in der Tasche haben, im Koffer, die sind ziemlich nah beieinander. Mein Thema für die heutige Sendung.
Wer bist du denn überhaupt?
Das habe ich doch gesagt, Andreas Groth.
Ja, die wichtigen Dinge.
Die wichtigen Dinge.
Du stehst für dein Thema quasi im Beruf. Das muss in dem Fall dazu.
Ja,
auf einer Party will ich mal den Beruf gar nicht wissen. Das ist nicht so wichtig. Aber in dem Fall brauchen wir dein Berufsleben.
Mein ganzes Berufsleben?
Nein,
um Gottes Willen.
So viel Zeit haben wir nicht.
Kollege,
aber mach uns mal ein Polaroid.
Über 30 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung.
Können wir den öfter kommen lassen? Dann fühle ich mich nicht so alt.
Ja.
Ja, von mir aus immer gerne.
Ich war irgendwann mal Schlosser, ich bin irgendwann mal zur See gefahren und dann habe ich meine soziale Arbeit entdeckt, habe in der Psychiatrie gearbeitet und im Anschluss dann mit Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung.
So, jetzt darf ich.
Jetzt wisst ihr, wer hier steht, genau. Und ich fotografiere auch ganz gerne.
Jetzt darfst du weitermachen mit deiner Anmoderation.
Genau. Und ich habe heute ein Thema von der Arbeit mitgebracht, jawohl.
Ein fotografisches Thema von der Arbeit.
Genau. Und zwar Barriere minus Freiheit. Barrierefreiheit. Bei dem Thema geht es darum, sich Barrieren anzugucken in unserer Gesellschaft und wie man die frei macht und das Ganze fotografisch umzusetzen.
Das klingt spannend. Hast du da, mach mal ein Beispiel. Wir haben ja, kann man vielleicht kurz dazu sagen, wir haben gerade eben ja schon die Podcast-Folge für den internen Podcast des Fotografie und Freundeskreises aufgenommen und das da auch zum Monatsthema ernannt und haben auch da schon angekündigt, dass wir heute ein bisschen tiefer reingehen. Aber alle, die nicht im Freundeskreis sind, haben das ja alles noch gar nicht gehört.
Genau. Können die das Foto sehen?
Wir können denen das natürlich gerne auch da
zur Verfügung stellen. Ja, da geht es zum Beispiel, es gibt ein Foto, es gibt an öffentlichen Plätzen und Gebäuden, Bahnhaltestellen, Bushaltestellen, U-Bahn und so weiter, immer diese Führungslinien, oft weiß oder gelb angemalt, mit so Rillen, so Wege. Und die sind dafür da, dass Menschen mit einer Sehbehinderung oder Sehbeeinträchtigung mit ihrem Taststock daran laufen können. So ein Bild haben wir auch eingestellt. Und oftmals sind die einfach versperrt, diese Wege, durch achtlos liegen lassene Scooter, durch Koffer oder sonstige Sachen, die da im Weg stehen und bilden dann eine Barriere, wo die Barrierefreiheit dann halt aufgehoben worden ist. Und darum geht's.
Wir werden, glaube ich, da noch ein bisschen tiefer reingehen, aber ich möchte jetzt schon mal droppen, was vielleicht deine Motivation, Aufgabe, das Ding, was du bewegen kannst als Zuhörerin oder Zuhörer und als fotografisch interessierter Mensch sein könnte, nämlich uns zu helfen, ist ein bisschen groß gesprochen, ne? Doch, uns allen in der Gesellschaft zu helfen, dass diese Punkte, an denen Barrieren bestehen oder wir Barrieren meistens auch ohne es zu merken im Alltag.
Ohne es zu merken,
weil wir es nicht wissen, wie auch immer, Barrieren herzustellen. Und dieses ganze Thema besprechen wir jetzt, weil ihr und wir als Fotografinnen und Fotografen ein ganz mächtiges Werkzeug in der Hand haben, um Menschen sowas aufzuzeigen. Also ich glaube, dass sehr viele Menschen zum Beispiel die Fotos, die Thomas und Andreas schon gemacht haben, Thomas auch, ne, habe ich die Tage gesehen, gar nicht verstehen, wenn sie nur das so durchscrollen, weil man sieht eine schöne Perspektive mit einer Linie. Und ich glaube, uns geht es ganz oft so. Und ehrlicherweise, ich arbeite jeden Arbeitstag mit Menschen mit geistigen Behinderungen und habe noch nie aktiv darüber nachgedacht, dass diese weiße Linie, zum Beispiel am Hauptbahnhof, am S- oder ICE-Gleis oder wie auch immer, die ja sich auch absetzt, also Stein, Fliese, was auch immer ist, dass sie eine Führungslinie für den Stock ist. Dass sie irgendwie das Ganze deutlicher macht, war mir schon klar, ne? Aber dass sie so fungiert, war mir einfach auch nicht, zumindest nicht präsent. Und davon gibt es ganz, ganz viele Dinge. Und wenn ihr da draußen heute uns zuhört, wir werden bestimmt ein bisschen ins Diskutieren kommen. Ich kenne unsere Ründchen hier so ein bisschen. Das wäre auch komisch, wenn nicht. Wenn ihr das ein bisschen mit aufnehmt und dann, wenn ihr draußen unterwegs seid, entweder auf aktiver Suche nach solchen Punkten seid oder wenn sie euch begegnen. Alpha 120 am Start oder das iPhone oder ein Samsung oder was auch immer ihr in der Hand habt. Das ist völlig egal. Macht ein Foto und teilt diese Beobachtung mit euren Leuten, die euch folgen. Und ob ihr jetzt 23 Follower habt, in welcher Welt auch immer, oder 75.000 oder mehr, hat auch nicht so richtig eine Relevanz, weil jeder Einzelne, der das ein bisschen mehr versteht, der guckt vielleicht, dass diese Linien ein bisschen geschützt sind. Der guckt vielleicht, dass, da kommen wir doch mal auf das Thema gleich, der Roller nicht im Weg liegt. Der nimmt ihn eben beiseite. Ja, vielleicht können wir ein bisschen was dagegen tun, dass wir in diesen Punkten auch so eine das war ich nicht, das mache ich nicht Sentimentalität weiter fortführen, sondern dass wir so ein bisschen in so eine Veränderung kommen. Das ist ein bisschen der komplette Hintergrund dieser Sendung, dass ihr fotografisch wirklich mithelfen könnt. Auch wenn wir heute vielleicht nicht nur, also wir werden wahrscheinlich nicht darüber sprechen, dass man so eine Situation mit 28 mm besser abbilden kann als mit 50. Das ist wahrscheinlich heute ziemlich irrelevant, ne? Aber das ist eine Fotosendung, weil ihr mit Fotos dieses Thema so stark unterstützen könnt.
Ist das eine Möglichkeit, mit Fotografie was zu bewegen?
Genau, ja. Sorry, da wollte ich eben reinwerfen, weil ich glaube, dass das Motivation ist, wenn man wirklich dahinter
steht. Das ist auch richtig.
Ne, so. Und dann können wir jetzt gerne so ein bisschen thematisch reingehen, was ist denn wo im Weg und was heißt denn Barriere? Und Gregor hat das Ganze so als Sidestep auch nochmal was richtig Geiles mitgebracht, was eigentlich auch daneben steht und genauso wertvoll ist. Ich freue mich auf die Sendung.
Ja, ich habe was mitgebracht, das ist eigentlich eine Erweiterung des Themas.
Ja.
Es gibt nun mal auch Städte, nicht nur in Deutschland, sondern nahezu weltweit, die nicht nur keine Hindernisse schaffen, sondern sogar welche bauen. Stichwort heißt feindliche Architektur. Bänke, auf denen man kaum sitzen kann. Sitzflächen, die mit irgendwelchen spitzen, harten Metallstiften bepflastert werden, etc. Aber können wir vielleicht im Folgenden dann dazu kommen, nachdem wir dann dein Thema
vertreten. Ja, nee, ich finde, trifft es ja, das passt ja schon sehr, sehr schön zusammen eigentlich. Weil es gibt Barrieren, die aus Unachtsamkeit errichtet sind. Wiederliegen gelassene Scooter jetzt auf dem Bürgersteig, wo die Frau mit dem Kinderwagen nicht vorbeikommt oder der Rollifahrer nicht vorbeikommt. Und es gibt aber auch Barrieren, die mit Absicht geschaffen werden.
Ja.
Und teilweise ist es dann hart, wenn es trifft. Wir hatten vorhin schon das Beispiel, in einem Kaufhof, also im Kaufhaus, einen Aufzug, wo die Knöpfe so hoch sind, dass die Kinder nicht dran spielen können, aber der Rollifahrer ohne Hilfe nicht weiterkommt. Das ist beabsichtigt, die Barriere. Mhm. Aber wen trifft es am Ende? Das ist die große Frage. Da sind wir, glaube ich, dann in einem Boot, oder?
Sind wir in einem Boot, ja. Hat beides, glaube ich, mit Aufmerksamkeit zu tun. Also Nachdenken, was will man eigentlich erreichen?
Achtsamkeit.
Achtsamkeit. Ne? Also im Fall der feindlichen Architektur möchte ich jetzt die obdachlosen Menschen bekämpfen oder wäre es vielleicht eine bessere Idee, die Obdachlosigkeit als solches zu bekämpfen? Ja, also spreche ich über das Symptom oder spreche ich vielleicht auch mal über die Ursache? Mhm. Und ja.
Das ist, glaube ich, der einzige Unterschied, der das Thema so ein bisschen inne hat, aber könnt mich korrigieren, vielleicht ist das ein falscher Eindruck auch, ne? Bei der Geschichte um unsere Menschen mit einer Beeinträchtigung, die eine Barriere vor die Füße gesetzt bekommen, ist es in der Regel Unachtsamkeit und keine Absicht, Anführungsstrichen in der Luft. Mhm. Während bei der feindlichen Architektur ja das Ziel ganz klar ist, da soll niemand mehr übernachten, weil wer möchte schon mit zwei Steinen? Nein?
Jein.
Okay.
Also natürlich ist das zunächst mal so. Trotzdem ist es auch von Menschen, die für so etwas Geld ausgeben und planen, eine Form der Unachtsamkeit, weil sie nämlich automatisch, genau wie in dem Beispiel mit dem Rollifahrer und der Kindererreichbarkeit, ich natürlich auch den gehbehinderten Menschen, dem es mal schlecht ist wegen Hitze oder eine schwangere Frau, den behindere ich ja auch bei der Nutzung des Sitzmöbels.
Das ist richtig, habe ich also gar nicht drüber nachgedacht.
Das ist ja, also das Thema, wenn man sich damit schon mal beschäftigt hat, ja, taucht stimmt. häufig im Zusammenhang mit Obdachlosigkeit auf. Das große Thema heißt aber eigentlich, wem gehört die Stadt? Wie kann ich mich als Bürger im öffentlichen Raum bewegen und kann ich mich da auch mal auf meinen Hintern setzen und einfach nur meine Umgebung genießen?
Das ist das eigentliche Thema. Genau. Wir sind jetzt relativ tief schon ins Thema diskutiert, vorher auch schon, deswegen mal kurz zur Vorsicht, falls jemand noch nie davon gehört hat. Mal kurz die Skizze gesetzt, also am Bahnsteig haben wir diese Linien, wo ein Mensch zum Beispiel mit einer Sehbehinderung mit seinem Gehstock erkennt, okay, dahinter wird es gefährlich. Wir haben Rampen, die zugestellt sind, wir haben ganz normale Bürgersteige, die wir alle nutzen, wo eine Barriere da liegt, weil zum Beispiel, das hattest du gerade so schön gebracht, der E-Roller am Weg rumliegt und versucht mal aus dem Rolli den E-Roller zu heben, das geht halt nicht oder geht oft nicht. So, das sind, also hatten wir es auf der einen Seite so ein bisschen zum Thema, was wir gerne vertiefen dürfen. Und auf der anderen Seite jetzt diese Architekturfrage, wo wirklich das war ein guter Einwand gerade, ich muss vielleicht die Motivation dahinter rausnehmen, weil es kann sein, dass Städteplaner tatsächlich die Brille gar nicht aufhaben und es nur schön finden und dann unachtsam sind. Das kann sein. Das stimmt. Sonst würden wir alle in einen Topf schmeißen, das ist auch nicht fair. Mhm. So oder so ist es aber so. Ja, hier wird schon abwiegelnd genickt und verneint und so. Generell ist aber so, dass viel der neuen Architektur zum Beispiel nicht einfach nur eine Bank ist, sondern ist ein Knubbel dazwischen, dann sitzt man irgendwie besser, sieht irgendwie geiler aus und so. Führt ganz häufig dazu, dass da nichts mehr ist mehr liegen. Und du hast schon recht, die junge Frau, der junge Mann, der nichts getrunken hat und dann in der Sonne ein bisschen schwindelig geworden ist, der kann sich auch nicht mehr hinlegen. Mhm. Aber häufig wird vermutet oder ist zu vermuten, dass da einfach auch kein Obdachloser mehr liegen soll. Und das ist natürlich eine bittere Kiste. Die Situation, das hatten wir auch gerade schon mal, ich will das mal ansprechen jetzt, dass natürlich auf einem Platz mit einer Bank, wo man sich tagsüber hinsetzen möchte und die Kinder spielen und weiß der Teufel, eine unter Umständen der Situation geschuldet, voll urinierte, das ist nicht immer so, ne? Ihr versteht mich bitte nicht falsch, das kann aber so sein, wenn Menschen dort schlafen. Naja, die Realität auf der Straße ist nicht selten so. Dass du dann mal unter dich lässt und so. Ne? Das ist keine Verallgemeinerung, aber wenn du jede Nacht auf den Bänken die Menschen schlafen lässt, kann ich schon verstehen, dass es auch Menschen gibt, die sagen, hoah, schwierige Situation. Das will ich damit auch gar nicht wegschieben mit der Diskussion. Aber geh ruhig dazwischen gleich, ne? Oder sag mir gerne, Falk ist Quatsch.
Also bei öffentlichen Toiletten und Mangel dergleichen, da braucht man ja nur ins benachbarte Ausland gehen.
Nee, warte, ich möchte nicht schönreden, ich möchte damit nur sagen, dass ich die Grundidee verstehe.
Das Urinieren hängt auch mit dem Fehlen von Toiletten zusammen.
Das ist absolut so. Und ich wollte nur damit sagen, dass in der Gesellschaft grundsätzlich nicht besonders schön ist, wenn wer auch immer auf die Bank pinkelt, sagen wir es so.
Ja.
So, das ist so. Und dass man dann aber einfach eine Bank so umbaut, dass da keiner mehr schlafen kann, da ist ja dem Problem nicht Abhilfe getan. Also ich will damit nicht sagen, dass das hier, ne, so, damit du mich nicht falsch verstehst. Ja. Und grundsätzlich ist da auch ein Problem, wie so oft, wenn wir irgendwie über solche Dinge diskutieren, das einfach nur zu versuchen zu beheben, indem man die Leute wegschickt. Das ist ja nichts anderes. Also du schiebst sie ja wieder weg. Ne? Habe ich in Düsseldorf meiner Zeit, als ich im Rettungsdienst gearbeitet habe, habe ich es leider auch erlebt, um den 11. September rum, was da das O-Amt von A nach B verschoben hat in einer Art und Weise, wo ich manchmal komische Vergleiche im Kopf hatte. Ja. Das ist nicht die Lösung. Ja, so. Und über die Lösung weiß ich gar nicht, ob wir die diskutieren wollen, aber es ist erstmal bitter zu beobachten, dass ein Lösungsversuch manchmal, in den Köpfen vielleicht, muss man vorsichtig sein, oder aus Unachtsamkeit, so eine Barriere ist, die man baut Und parallel dazu, bei Andreas' Thema, aus Unachtsamkeit auch von uns Barrieren errichtet werden und aber auch vielleicht Gefahren errichtet werden. Also wir hatten gerade beim Freundeskreis kurz das Beispiel, das fiel mir kurz ein, weil ich das mal gesehen habe. Der Maler an einem Bahnhof oder wo auch immer malt oben was und möchte nicht, dass das Dunkle, also du hast ja häufig einen dunklen Bahnsteig, eine weiße Linie mit dieser oder Linie gelb, drauf. Ja. Oder wie auch immer, genau, also farblich häufig im Kontrast. Das möchte er natürlich nicht vollsaugen, wenn er oben malt. Also nimmt er dicke Pappen und klebt damit die weiße Linie mit ab. Und dann ist der Weg auf den Bahnsteig, also ich meine jetzt die Schienen, nicht so weit. Und dann haben wir die große Katastrophe. Und diese Kleinigkeiten, das hat der Maler ja nicht mit Absicht gemacht. Der hat seine Linie, die Leute wissen ja, wo sie langlaufen. Wenn sie nichts sehen, nicht. Aber wann hat man das immer im Blick? Und diese Themen, für die zu sensibilisieren, die müssen wir nicht mal ein bisschen auseinanderklamüsern. Da gucke ich euch jetzt an, dann halte ich mich jetzt gleich ein bisschen zurück. Fotos machen. Vielleicht auch Menschen schicken. Also immer nur bei Facebook, Instagram meckern ist halt eine. Ne? Das schreibe ich in der Facebook-Gruppe. Also meistens lösche ich es wieder, aber den Ansatz habe ich ganz oft. Nicht bei Facebook meckern, an die Stadt schicken, an die Deutsche Bahn schicken, an wen auch immer. Und nicht mit, ihr Idioten! Da guckt mir, sobald ihr so eine Mail liest, wird die gelöscht. Und ich verstehe es auch. Eine höfliche Mail, ich habe da mal einen Hinweis, vielleicht könnt ihr mal gucken. Und dann können wir auch was verändern. Fotografie bewegt in dem Fall sehr. So. Jetzt gebe ich euch das Mikrofon mal zurück und würde euch
bitten. Es geht so ein bisschen auch um Augen öffnen.
Ja, ja, genau.
Ja, weil Hand aufs Herz, wer nicht damit zu tun hat, wie du das gerade schon sagtest, der weiß nicht, wofür diese Linien gut sind.
Absolut. Genau. Und dafür brauchen wir euch beide jetzt und ich würde euch fast in den Dialog schicken, weil ihr zwei sehr verwandte Bereiche miteinander gebracht habt, mit denen ihr euch beschäftigt habt. Ja. Das finde ich gerade total spannend, wenn ihr euch jetzt so diagonal, also das ist der Platz am Tisch, den könnt ihr alle nicht sehen, aber da mal reinfallen
lassen. Ich möchte da gleich irgendwo einsteigen und dann auch das nochmal aufnehmen, dass du gesagt hast, Gregor, aggressive Architektur, weil im öffentlichen Wording oder feindliche Architektur heißt das defensive Architektur. So wird das ausgeschrieben.
Leider.
Mhm. Ja, da fängt der Witz ja schon an.
Leider ist defensive Architektur ja ein falscher Begriff, weil die unterstellt ja, dass ein Angriff stattfindet.
Genau wie es aber in der Öffentlichkeit so beschrieben und ist schon eigentlich der blanke Hohn ganz offen in meinen Augen.
Richtig, genau. Ja. Also was beide Themen natürlich gemeinsam haben, ist, sie sind super schön zu fotografieren.
Ja.
Also schön zu fotografieren im Sinne von Ästhetik, aber natürlich auch, wenn man einmal sich des Themas angenommen hat, springt es einen überall in der Stadt an. Also mir ist das mit der feindlichen Architektur so gegangen. In dem Moment, wo du das einmal gesehen hast, siehst du es überall.
Ja.
Und das wird mit Linien und ähnlichen Hilfsmitteln genauso sein. Mit
Barrieren, genau.
Ja.
Ja, die springen nicht einfach nur überall an.
Also haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Ein fotografisches Thema mit gesellschaftlicher Relevanz. Was wollen wir mehr?
Fotografie kann bewegen.
Genau.
Ja, vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Beispiele und so ein paar Bilder, weil ich kann mir vorstellen, dass man als Zuhörer jetzt, also ich kenne zum Beispiel einige Leute, denen ich mal erzählt habe, weil es mir auch irgendwann mal wer erzählt hat, diese Linien auf dem Boden, die sind hier für eingeschränkte, sehbehinderte Menschen, die als Orientierung brauchen. Und da macht man sich ja Gedanken, okay, ich laufe halt der Linie so nach, dass ich nicht gegen die Rillen stoße und an der Ecke habe ich diese Noppen, damit ich weiß, okay, hier geht es jetzt wahrscheinlich nicht oder nicht nur geradeaus weiter. Jetzt kann ich gucken, ob ich rechts, links oder geradeaus mal gucken, wo die nächste Linie kommt, der ich folgen kann und so weiter. Aber das ist ja vielen gar nicht bewusst. Deswegen, vielleicht habt ihr ein paar prominente Beispiele, irgendwas, was vielleicht euch mal als besonders markant aufgefallen ist, um unseren Zuhörern so ein bisschen was an die Hand zu geben, denn ich glaube, wenn man dafür nicht bewusst oder nicht sensibilisiert wird, dann übersieht man die Sachen einfach mangels der Idee, wofür das gut sein könnte oder eben wofür das schlecht sein könnte. Also, weiß nicht, hast du ein konkretes Beispiel für zum Beispiel eine feindliche Architektur, die dir irgendwie besonders maßgeblich im Kopf geblieben ist oder so?
Also ich nenne mal ein Beispiel für den ungeübten Beobachter. Das, was am einfachsten ins Auge fällt, sind natürlich Bänke, wo man in der Mitte durchrutscht. Also Bänke, die irgendwann mal Bänke gewesen sind und die jetzt so dreigeteilt sind. Oder die dann dazwischen noch Armlehnen besitzen.
Genau, weil die Armlehnen sind ja dann sehr gemütlich, wenn man da sitzt. Solange man sitzt.
Naja, klar.
Und dann sieht man auch schon die Komplexität des Themas. Bei der Stadt Köln habe ich mir zum Beispiel sagen lassen, da wurde das begutachtet und dann haben Leute gesagt, der alte Mensch braucht aber mitunter eine Armlehne, wenn er wieder aufstehen muss. Also auch da ist die Welt nicht schwarz-weiß.
Ja, das ist komplex. Da kann die Barrierefreiheit für den einen eine Barriere für den anderen
werden. Ja, ist die Frage, ob die Armlehne denn wirklich in der Mitte sein muss.
Es gibt sogar Bänke mit Armlehnen, wo man sich dann drunter legen kann. Da muss man aber schon so ein bisschen sportlich sein. Ah.
Also das ist ja toll. Und dann liegst du da als obdachloser Mensch, bist sowieso allen ausgeliefert und wirst vielleicht irgendwie in eine Fluchtsituation gedrängt und kommst dann da nicht weg, weil du da drunter gekrochen bist. Ja, super.
Exakt, das war der Einwand, der dann auch kam. Dann gibt es viel, viel schwierigere Dinge, zum Beispiel Überdachungen vor Kaufhäusern. Die gab es früher sehr häufig. Bei modernen findet man das nicht mehr so. Da stehen gerne schon mal so riesengroße Blumenpötte davor, also fast so mannshoch. Und die sind von der Stadt häufig sehr schlecht gepflegt. Also wenn man genau guckt, kann man sehen, eigentlich stehen die Blumenpötte nicht da für schöne Blumen, sondern um etwas zu verhindern. Mhm. Das ist aber schon dann der kompliziertere Fall. Da muss man schon sehr genau hingucken. Mhm. Es geht noch weiter. Es gibt auch Themen, die man nicht fotografieren kann. Es gibt sogar Musik als feindliche Architektur in Gänsefüßchen, um Leute zu vertreiben. Sogar wird teilweise sogar mit klassischer Musik gemacht. Also wenn sich Jugendliche häufig an einer bestimmten Stelle aufhalten, wird dort klassische Musik gespielt.
Oha, das ist ja spannend.
Das ist mal, krass. Das ist so, also, jetzt ist ein kleiner Sidestep. Also es ist nicht nur die Physik, dass irgendwas errichtet wird, irgendwas Spitzes oder was Verhinderndes. Es geht auch über Akustik, es gibt sogar Störgeräusche mittlerweile. Es gibt Anbieter für dauerhafte Störgeräusche, die einfach nur unangenehm sind und dann trifft man sich woanders.
Wow.
Was alle diese Dinge natürlich gemeinsam haben ist, das haben wir eben schon besprochen, sie lösen kein Problem, sie verschieben ein Problem.
Genau.
Ja.
Ja. Ja. Krass. Ja, das ist natürlich, ja gut, es ist genau das, einfach nur aus der Sichtbarkeit irgendwie holen oder aus der Idee, dass das jemand anderen stören könnte, statt das Problem zu beheben. Ja.
Aus den Augen, aus dem Sinn, sagten meine Großeltern dazu, glaube ich.
Du hast mich jetzt angeguckt, als wenn ich das wissen müsste, aber kurz geschockt, so Moment.
Hatte dich gerade mit Großeltern.
Dass die Hörer das nicht sehen können.
Du hast einen total geilen Tipp über einen Fotografen, der sich da kümmert, ein bisschen. Vielleicht auch als Inspiration für denjenigen oder diejenige, die da ein bisschen mitspielen möchte. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, ich arbeite ehrenamtlich für Kölns Obdachlosenzeitung, den Draußenseiter. Und in dem Zusammenhang habe ich den Martin Binder, der sitzt in Berlin, ist eigentlich gelernter Architekt, der sich für Architektur im öffentlichen Raum kümmert. Und der ist irgendwann vor 10 Jahren über dieses Thema gestolpert. Das ist eigentlich ein schaffender Künstler und Architekt. Und der sammelt seit 10 Jahren Bilder, und zwar aus der ganzen Welt. Also da gibt es auch schöne Bilder aus San Francisco etc. und so.
Das glaube ich.
Und für den Account würde ich eigentlich ganz gern Werbung machen, weil der freut sich auch immer über Beispiele, also Fotos, die man ihm zusendet. So, und der Account heißt sehr englisch, weil das halt international funktionieren soll. Safe and Urban. Also Safe and, also kaufmännisches und urban.
Martin Binder, oder?
Martin Binder, wenn man sich den anschaut in Instagram, findet man auch dort verlinkt seinen Safe and Urban Sammel-Account.
Und umgekehrt, genau.
Und umgekehrt, ja.
Ja, das verlinke ich auf jeden Fall hier. Also falls ihr das anschauen wollt,
ja,
unten gucken und drücken.
Dann freut der Martin sich über neue Beispiele.
Lass uns bei dem Cover daran denken, dass wir den auch verlinken. Beide Accounts, voll gut. Ja.
Und Fotografie kann wirklich bewegen. Wir wissen es nicht genau. Wir hatten, als wir das Schwerpunktthema im Draußenseiter hatten, vorletzten Monat, haben wir in Köln eine Bank abgebildet, die gibt es jetzt nicht mehr. Hm. Wir wissen nicht, ob das Zufall ist oder ob wir da schon was erreichen.
Kann man da nicht mehr fragen? Oh, ja, die Antwort ist die Frage, aber wer nicht fragt, der kann gar keine. Also weißt du, ich würde es versuchen.
Ja,
das ist ein gut. Ist ein also nett, Anregen. Also weißt du, nicht so, sondern einfach mal nett fragen. So.
Ja, die ist abgebaut, um die Barriere zu verstärken.
In Berlin läuft übrigens auch jemand mit einer Flex rum. Das ist ein Aktionskünstler.
Sehr gut. Man darf schon auch was Gutes vermuten.
Ja, ich weiß. Mein böses Ich wollte gerade mal einfach raus.
Habe ich gesehen. Nicht gehört, gesehen. Ja. Du wolltest die Bühne.
Ich wollte keine Bühne.
Ich habe ja das Thema, ich bin ja das Dranhängthema. Eigentlich hattest du doch das Thema
mitgebracht. Das habe ich mitgebracht.
Was sind denn die Hilfen? Das ist ja eigentlich ein schöneres Thema, ne? Was die Hilfen sind. für Leute, die irgendwelche
Barrieren haben. Ja, wir haben ja die gerade jetzt bei den Menschen mit Sehbeeinträchtigung, die Führungslinien.
Ja.
Das sind Hilfen. Was gibt es denn noch für Hilfen?
Du hast inzwischen relativ viele Rampen.
Rolli-Rampen.
Du hast viele Rampen inzwischen, was ich wieder vermehrt beobachte. Wobei, das sind häufig Arztpraxen, die einen Schlüssel haben, ne? Aber was ich trotzdem vermehrt beobachtet habe in den letzten Wochen, unabhängig von unserem Thema, da wusste ich noch gar nicht, dass das auf mich zukommt, dass ich hatte 3 Arztpraxen, ich hoffe, dass es jetzt nicht die einzigen 3 in ganz NRW sind, die das so machen, die irgendwann in der Geschichte für, ich vermute, relativ viel Geld Rampen angebaut haben, also im Gebäude und teilweise über so Seiteneingänge und so, die inzwischen irgendwelche dicken Türen zu haben, vermutlich Energie sparen, weiß der Teufel was, die dann aber abgeschlossen sind. Also ich habe 2-mal Bescheid gesagt dann auch. Und dann, das ist jetzt in meinem Rolli und der kommt hier nicht rein. Und die Klingel gibt es dann auch nicht. Dann fährst du die Rampe hoch, stehst am Ende von der Rampe vor einer Glastür, die abgeschlossen ist. Und wenn dich keiner winken sieht, dann stehst du da. Und kannst du gegen die Tür klopfen, dann kriegst du einen auf den Sack. Aber wenn du mit dem Rolli die Rampe hochgefahren bist, brauchst du gut gewartete Bremsen, wenn du klopfen möchtest. Sonst kennst du die Hände nicht vom Rad nehmen. Also da gibt es durchaus Verbesserungsbedarf und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir sowas auch immer in der Gesellschaft oder in unserer Welt in Wellen erleben. Dann gibt es vielleicht Zuschüsse, da gibt es vielleicht, jetzt unser Podcast ist wahrscheinlich nicht groß genug, aber da gibt es irgendwelche öffentlichen Medien, die wieder sehr laut und stark berichten, vielleicht ähnlich wie der Effekt, den ihr da hattet. Und dann kümmert sich jemand und dann gerät es aber wieder über vielleicht einen Personalwechsel oder so sehr stark in Vergessenheit. Gar nicht böse gemeint, der war da nicht dabei, der hat das oder sie. Und hat jetzt irgendwie einen anderen Fokus und dann hat die Tür mal einer zugemacht, weil war ja kalt und der nächste hat es mal abgeschlossen, da ist einer reingekommen und schon ist das Ding vergessen und viele wissen vielleicht gar nicht mehr, dass es die gibt. So. Und das ist schon häufig. Ne? Also ich finde, es gibt viele Rampen, die aber inzwischen relativ viel auch wieder zweckentfremdet sind und die auch wieder relativ viel zugeparkt sind und ich habe das Gefühl, dass da die Menschen auch so ein bisschen wieder den Blick für verlieren. So ein bisschen sich um... Also ich möchte nicht unterstellen, dass es denen egal ist, wenn da jemand das nicht hinkriegt, sondern... Ich unterstelle in dem Stress, den so viele Leute haben, absolute Blindheit. Und das ist nicht viel besser. Also unser Stress darf nicht dazu führen, dass wir andere Leute in einen Stress mit reinnehmen. Und das ist was häufig passiert. Und deswegen, ja, finde ich es schön, wenn man dafür sensibilisieren kann, dass man solche Dinge entdeckt. Was gibt es noch an Hilfen, die man irgendwie, den man nicht gut tun kann.
Gibt es diese Ampelbrummer noch zum Beispiel? Ja, die habe ich lange nicht mehr gesehen. Irgendwie, oder also nicht so
die gibt es schon noch, ja.
Ja. Blindenschrift natürlich.
Die funktionieren, ja. Also da ist die Barriere ja
weg. Ja,
da ist klar. Die Barrierefreiheit gegeben, wenn die Dinger funktionieren. Hm.
Wobei ich das auch, das sieht man schon viel und hört man viel und so. Ne? Genau. Dass die, ja. Ist natürlich jetzt auch regional wieder unterschiedlich. Ne? Also
ja.
Düsseldorf, ne? Also wir hier als Düsseldorfer sind oder als Ratinger ist kein Düsseldorfer, aber die beiden Städte sind sich auch von ihrer Kasse her sehr, sehr ähnlich. Das sind relativ reiche Städte. Da ist das total gesetzt, dass solche Dinge auch viel beachtet werden. Müssen wir mal nach Gelsenkirchen gucken, wo die Stadtkassen leer sind. Und ich glaube, Bottrop ist auch nicht so geil. Ne? Also es gibt so verschiedene Städte und das ist kein nicht böse gemeint, sondern das läuft halt mal gut und mal schlecht. Und die Leute, die sowieso keine Kohle in der Kasse haben, dann kommt man damit hier nochmal ein paar hunderttausend Euro für die und für die. Und das ist halt schwierig dann. Ne? Da muss man, ich finde, wir sind hier ziemlich verwöhnt. Ne? Wenn wir uns mal umgucken in Gegenden, wo nicht so viel Kohle ist, dann bin ich manchmal ganz schön geschockt, was da noch so los ist. Dass es wirklich auch in ganz vielen Punkten einfach auch gar keine Rampe gibt. Nicht mal mehr was zum Klappen oder so. Ich meine, wenn du bedenkst, moderne, gute Busunternehmen, die, also Linienbus jetzt, ne, die sich wirklich kümmern, die haben eine Absenkung über eine Luftfederung, heißt das, glaube ich. Ne? Das ist ein wahnsinnig teures System, unglaublich wartungsintensiv. Meistens noch irgendwie eine Rampe, die du dazu klappen kannst, wenn es noch nicht reicht. Wird auch, wenn das verbaut ist, viel genutzt und auch viel geholfen. Das finde ich schon auch positiv. Man darf auch mal gucken, was gut läuft. Wenn es denn dann da ist und auch da.
Ja, dann ist dann aber auch die Frage, wie viel Rollstuhlfahrerplatz ist in so einem Linienbus? Weil wir haben auch schon einen Ausflug machen wollen. Da kamen wir dann nicht weiter mit den Öffis, weil einfach da schon ein Kinderwagen stand.
Da sind wir beim...
Sicherheit auch stehen darf, aber da ist dann ein Platz und dann wart.
Da ist die Frage, wie weit wir sind, um den Wunsch nach Normalisierung durchführen zu können. Ne? Das ist halt so die Frage. Also wir haben auch keine, also wir bei uns jetzt im Diakoniewerk Essen in unserem Haus, in dem ich arbeite, wir haben bewusst keinen großen Bus mehr. Früher hat es ja immer wie ein Transit oder ein Sprinter oder was, wurde dann da viele Leute und am besten auch noch viele Rollis reinkriegst und so. Wir haben bewusst größte Autos, wir haben ein Caddy LR, also mit langem Radstand und ein Opel Combo, das ist ein Fiat, wie heißt das Ding? wie so ein Kangoo, aber in kurz. That's it. Bewusst, also wenn wir brauchen, können wir jedes Taxi bestellen, alles machen und tun und uns auch Autos leihen. Nach Texel haben wir uns Busse geliehen. Das ist schon okay für eine Ferienfreizeit und Urlaube und so. Aber eigentlich, auch das Thema Ferienfreizeit, aber davon kommen wir jetzt ein bisschen vom Thema ab, eigentlich versuchen wir ja das Leben so zu leben, wie wir vier das tun. Das ist ja die Grundidee von der Normalisierung, den Menschen zu ermöglichen, ihnen so weit zu assistieren, sie zu beraten, sie zu begleiten, dass sie im weitesten Sinne leben können, wie wir hier. Das heißt aber auch, dass wir gemeinsam mit der Bahn zum Gugapark fahren.
Es geht aber auch um Empowerment. Ne?
Ja, absolut. Das ist nicht
absolut die Frage. Absolut, um Selbstbevollmächtigung, dass Leute alleine los können.
Hast du total recht. Da sind wir ja leider noch lange nicht. In diesem Punkt zumindest nicht, weil wenn wir bei der Bahn dann stehen, Bus ist das bessere Beispiel, darauf will ich eigentlich hinaus, dann ist das schön, dass wir keinen großen Bus mehr haben, aber alle in die Bahn geht halt dann auch nicht. Jetzt haben wir konzeptionell relativ wenig Rollifahrer, aber ich weiß genau, was du meinst. Wenn du mit 3, 4, 5 Rollifahrern versuchst, einen Bus zu entern, das funktioniert nicht.
Ich rede ja nicht nur jetzt von Einrichtungen und von uns. Ich rede ja von jedem.
Ich auch. Ja, ja, genau. Stimmt schon. Ja,
Menschen, der auf dem Rollstuhl angewiesen ist, dass der teilweise einfach nicht nach Hause kommt.
Ja, ja.
Weil kein Platz mehr im Bus ist für einen Rollifahrer.
Das stimmt, ja.
Ja?
Das stimmt, ja.
Dass der da eigentlich total eingeschränkt ist.
Das ist vor einer Barriere. Stimmt, ja. Das ist nochmal eine privatere Sicht, das stimmt, ja klar. Ja. Dann hast du die Menschen also schon jeden. Zu Hause und hast sie alleine lebend, klingt so, als wenn sie alle völlig, ihr wisst, wie ich das meine. Also hast du jemanden, der im weitesten Sinne ein normales Leben führen kann und dann steht er da an der Bushaltestelle im Regen, kommt nicht rein. So, und dann ist wieder die Frage, wie gestresst sind die Menschen da drin? Wie wichtig ist gerade der Arbeitsweg? Wartet der Hund oder die Kinder zu Hause? Vielleicht sogar alleine? Dann steigen sie nicht aus und sagen, ich bleibe eine halbe Stunde im Regen stehen, bis der nächste Bus kommt, steigen mal ein. Dann gucken sie vielleicht verschämt weg und fertig.
Ne? Ja, und du weißt ja nicht, wer da noch, vielleicht ist da ein anderer Rollstuhlfahrer oder eine Mutter mit dem Kinderwagen, der nicht zusammenklappbar ist oder sonst was. Ja, oder da stehen 3 Fahrräder in dem Bereich.
Ja.
Da kannst du ja dann nicht alle rausschmeißen.
Darf ich noch eine kleine Barriere reinbringen, die mir gerade einfällt?
Ja, bitte.
Alles gut. ich weiß nicht, ob ihr die Mindclass-Folge gehört habt, in der Steffen bei der Bahnhofsmission Berlin war.
Leider nicht.
Die ist mir stark in Erinnerung geblieben. Erstens, weil ich mich ein bisschen mit der Bahnhofsmission noch ein bisschen mehr verbunden fühle, weil wir in Essen jetzt also die sind uns angegliedert. So. Da hat der, jetzt, mein Gott, was war er denn? Sozialarbeiter. Ich weiß nicht genau, was seine Funktion da war. Nicht wichtig. Sie sprachen darüber und er bat die Zuhörerinnen und Zuhörer und den Chef im direkten Gespräch, dass wir alle, ich war auch Zuhörer, anfangen sollen, die Menschen wieder anzuschauen. Anfangen sollen, mit den Menschen wieder zu kommunizieren. Und das gilt, da ging es vorwiegend um Obdachlose, um Drogen, um Menschen am Rande der Gesellschaft, kann man das noch so sagen. Ihr wisst aber, wie ich es meine. Und das trifft aber beide Bereiche gleichermaßen. Eigentlich jeden Bereich, wo irgendwas ungewöhnlich ist. Ja. Im klassischen Sinne ungewöhnlich. Das ist ja schon wieder, was ist ungewöhnlich. Ne? Streitet man sich von einem Fettnäpfchen ins nächste. Aber das Problem haben wir in der Gesellschaft. Und ich weiß nicht, ob wir uns davon alle frei machen können, dass man nicht in irgendeiner Situation gestresst so dann sagt, nee, also jetzt echt nicht und so. Und dieser Mann, dieser Sozialarbeiter hat gesagt, es gibt Obdachlose, die fahren jeden Tag mit der Bahn durch Berlin, haben seit 2 bis 4 Monaten niemandem mehr in die Augen schauen können, weil jeder wegguckt. Und dann hat er einen Satz gesagt, da hatten Steffen euch die Tränen in den Augen, hat er gesagt, wenn du als Mensch über eine so lange Zeit nicht mehr angeschaut wirst, wirst du behandelt, als würde es dich nicht geben. Und über diese lange Zeit glaubst du irgendwann, dass es dich nicht mehr gibt. Und so fort. Da hatte ich wirklich einen Schmerz mit. Und ja, es ist so wahr. Und natürlich, ich muss direkt ein Verständnis mit reinbringen. Das macht niemand boshaft. Das ist, ich komme nicht klar oder so. Ne? Und natürlich ist es auch für mich schwierig, wenn ich das 6. Mal nach dem Euro gefragt werde. Das ist schwierig. Ich merke aber für mich, ja, hier gehen die Hände hoch, ich beeile mich. Ich kann zumindest fühlen, dass Menschen, die mit diesen ganzen Bereichen gar nichts zu tun haben, wirklich dann derangieren, nicht mehr wissen, was sie tun wollen. Ich fühle seit einem halben Jahr, seit einem Jahr, dass eine freundliche Ablehnung, ein freundliches, nee, sorry, gerade nicht so, viel geiler ist als ein Weglaufen. Weil einfach, auch wenn da mal einer rummeckert, so ist halt so, ja. So what, ja. Vielleicht war es ja der 10., der Nein gesagt hat, dann kann man auch die Frustration verstehen, aber um Gottes Willen, diese Barriere des sich nicht anschauens ist einfach eine große Katastrophe, finde ich. Und ich kann sie so gut nachfühlen, weil ich schon Leute sehe, die mit einem Menschen mit einer geistigen Behinderung, mit dem ich unterwegs bin, so wenig umgehen können, nicht boshaft. Einfach in wirklicher, weiß ich nicht, gesellschaftlich getrieben, viel zu lange wurden die Menschen versteckt. Ich sehe den Schmerz bei den Leuten, aber wir müssen versuchen, dagegen zu kämpfen, auch in unserem Inneren. Jeder, der jetzt diesen Podcast hört und jede, die beim nächsten Mal so jemandem mal in die Augen schaut und sagt, nee, sorry, gebt einen Euro, gebt den nicht, was ihr auch immer wollt gerade, aber guckt die Leute an und scheißt sie nicht gleich an, sondern sagt einfach, nee, tut mir leid, es passt gerade nicht oder was auch immer, ob sie euch das glauben oder nicht. Alles nicht wichtig, aber hört auf, die Menschen nicht mehr anzuschauen. Das ist eine ganz schlimme Barriere. Jetzt habt ihr beide ja, halb eskaliert hier. Also
voll. Ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Und ich finde es immer ganz schwer zu entscheiden, gebe ich was, gebe ich nichts. Und ich bereinige mein Gewissen eigentlich damit, dass ich einmal im Jahr eine größere Summe an Sea-Watch spende. Also in meinen Augen etwas größer und finde mich dann durchgespendet, weil ich finde das unheimlich schwer, auf der Straße zu entscheiden, wem gebe ich jetzt was und wem gebe ich nichts, obwohl ich manchmal auch wirklich dann nochmal das Portemonnaie aufmache. Ich habe mir aber angewöhnt und ich habe gemerkt, dass das ein super Feedback gibt, zu sagen, nein, ich habe leider nichts für dich, aber ich wünsche dir einen schönen Tag.
Genau. Ja, das ist
das habe ich mir angewöhnt.
Absolut.
Was ich da zurückbekomme, obwohl ich gar nichts gegeben habe. Das ist der Hammer, da kriege ich Gänsehaut.
Mann, das sind Menschen. Ja, ja,
die
brauchen nicht nur Geld,
so viel Freude,
Wärme.
Einfach nur über einen schönen Tag.
Ja. Also ich wundere mich gerade über mich selber, dass ich das verdrängt habe. Das ist schon ziemlich lange her, diese Podcast-Folge,
ja,
wo der Steffen das geschildert hat.
Ich habe gerade auch überlegt, ob er es mir übrigens am Telefon erzählt hat. Wir müssen es nachhören. Aber
und mir ist es wirklich so gegangen, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Das Erste, was ich gelernt habe, also im Gespräch mit Leuten, die obdachlos sind, jeder hat das als Erstes gesagt. Und wenn gar nichts ist mit Geld und so, einfach nur Tag sagen. Oder Leute, die auch Bücher schreiben, die selber mal obdachlos gewesen sind, einfach fragen. Oft haben die ja einen Hund dabei. Ne? Einfach fragen, brauchst du was? Willst du eine Flasche Wasser? Sowas. Und es geht eigentlich ums Angesprochen. Es geht primär gar nicht ums Geld. Kleines Geheimnis kann ich ja verraten. Die Obdachlosenzeitungen, die es ja schon ziemlich lange gibt in Deutschland, da geht es nicht primär darum, dass derjenige sein Geld damit verdient. Ne? Also den Preis, den du bezahlst, da geht dir die Hälfte an die Druckerei und die andere Hälfte ist für den Verkäufer, für den obdachlosen Verkäufer, der da steht. Im Prinzip hat das jemand erfunden, damit da jemand steht, der ins Gespräch kommt mit der nicht obdachlosen Bevölkerung. Das ist der eigentliche Trick bei einer Obdachlosenzeitung.
Ja.
Und weil wir ja halt soziale Wesen sind, ne? Wir sind ja auch alle Küchenpsychologen, die Leute,
das ist das Esszimmer.
Irgendwann sterben die Leute. Also ich habe das schon gehört, das Wort, man stirbt, wenn dauernd durch einen durchgeguckt wird. Und deswegen ist halt die Empfehlung jetzt für Hörer oder so, da geht es nicht um einen Euro, ja, nein. Und wenn es nur vorbeilaufen und Tag.
Ja, im Grunde haben sie trotzdem alle einen Euro verdient, aber
ja, soll gut, ich aber alt das, machen? Das kannst du nicht immer leisten, das kannst du auch nicht, genau. auch vom, man darf dann auch mal, weißt du, also das Ding ist ja auch, wir dürfen nicht vergessen, dass die reine Emotion erstmal nicht verboten ist. Und du darfst auch genervt sein, wenn dich der 20. anspricht und so. Du musst dir nur genau überlegen, will ich den jetzt echt anscheißen oder kann ich mal kurz für mich genervt sein? Das ist halt die Frage. Ne? Weil ich gehe immer etwa abends zu Hause und der bleibt draußen, der arme Kerl oder die arme Dame. Was ich dabei ganz wichtig finde, gerade weil ich, das kam von dir, glaube ich, den Gedanken mit, ich spende was Größeres, weil ich kann nicht immer jedem was geben und so. Was ich in solchen Gesprächen häufig höre, ist diese Gerechtigkeitsfrage. Wenn ich ihm was gebe, muss ich dem was geben. Wenn ich dem was gebe, muss ich dem und hier und her. Ganz radikaler Satz, den ich hart durchziehe und der sich immer wieder bestätigt hat. Dieses Leben wird niemals gerecht sein und wir sind auch nicht in der Aufgabe, das Leben gerecht zu machen. Natürlich haben wir alle den Wunsch, in unserem Rahmen unserer Möglichkeiten was Gerechtes zu machen. Natürlich haben wir alle den Wunsch, es gibt irgendwie einen Streit, wir mögen die Leute, wir versuchen das irgendwie wieder herzustellen und so. Das ist Harmonie und so. Aber dieser Wunsch, der ist so weit verbreitet, stetig Gerechtigkeit herzustellen, verkopft nur den Moment. Du bist fast handlungsunfähig, wenn du stetige Gerechtigkeit suchst. Ich erlebe das bei mir auf der Arbeit, dass das Team, also gar nicht nur mein Team, sondern man kann da auch so ein bisschen übergreifend sprechen, konzeptionell bei allen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, ganz häufig geraten Dinge ins Stocken, weil Menschen sich total verkopfen mit, was ist jetzt wirklich gerecht und hat ja Gleiche und das Gleiche und so. Und es gibt einfach Situationen, die sind nicht gerecht. Und wenn ich jetzt über den Bahnhof such dir einen ausgehe, wir haben gerade darüber gesprochen, ich habe mir zwei Brötchen geholt und ich weiß, ich habe heute Abend ein Abendessen und dann kommt jemand und ich sage, ey, willst du ein Brötchen haben? Und habe den Power in mir, ihm ein Brötchen zu geben. Und danach ist meine Energie leer. Dann kriegt der Nächste das zweite Brötchen nicht. Und das klingt jetzt bitter, aber das eine Brötchen abzugeben ist doch viel wertvoller, als kein Brötchen abzugeben. Und wenn wir immer nur überlegen, ich kann doch nicht jedem, also meine ich, ich greife dich nicht an, ich finde die Idee schön. So, ne? Und ich gucke auch, wir gucken, glaube ich, alle irgendwie an irgendeinem Punkt im Leben irgendwas zu geben, ob mit Händen, Füßen, Worten oder Geld, schon gut. Aber viele Menschen sind unglaublich verkopft, weil sie glauben, sie seien ungerecht, wenn sie dem einen jetzt was geben und dem anderen nicht. Und dann fangen sie an, jedem was zu geben und hören irgendwann frustriert völlig auf. Mhm. Oder sie geben von vornherein nichts, weil sie glauben, das wäre ungerecht dem Nächsten gegenüber. Alles Bullshit, macht, was ihr könnt und steht auch dazu, was ihr gerade fühlt. Und dann kommen wir viel weiter. Und wenn man sich traut, das ist so wertvoll, mal hinzuschauen und mal Hallo zu sagen oder so. Mir fällt das manchmal auch schwer. Ich bin berufsbedingt für unsere Einrichtung regelmäßig bei demselben Supermarkt. Manchmal zweimal am Tag, wenn, weiß ich nicht, die Hauswirtschaftskräfte sind nicht da. Irgendwie habe ich dann für mehrere Leute was übernommen also, und dann mache ich mehrere Einkäufe. So ist das. Ne? Gehört ganz normal zur Arbeit dazu, wie alles andere auch. Mhm. Ey, beim dritten oder vierten Mal stehe ich da und denke mir so, ja, habe ich... Wir haben uns das schon viermal gesehen. Warum? Lass mich doch jetzt mal so. Aber ehrlicherweise, lass mal ausziehen, ist es ja nur eine Konfrontation mit dem eigenen schlechten Gewissen. Zumindest fühlt es sich für mich so an. Ich habe nicht das Gefühl, wenn ich dann drüber nachdenke und versuche wirklich ehrlich zu mir zu sein, dass sie, also ich habe jetzt eine Frau sogar vor Augen, dass sie mir was tut. Eigentlich hält sie mir einen Spiegel vor. Ich sitze gleich wieder im warmen Auto, ich habe für 150 Euro eingekauft, also nicht für mich, aber ist ja völlig egal, ich habe dieses Geld zur Verfügung gehabt, mache das Radio an, eier zur Arbeit, kriege auf der Arbeit irgendwie einen Riesenbetrag, vierstellig und so. Und sie sagt, das war 1,50 Euro, was kostet das? 3 Euro, weiß ich nicht. Und ich sage, nee, oder ich gehe vorbei oder so. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Schmerz. Und da, wie geht man damit, habt ihr da eine Idee für? Weil in dem Punkt fühle ich es voll, dass die obdachlosen Zeitungen, die so an regelmäßigen Plätzen verkauft werden, für Menschen, die sich denselben Supermarkt aussuchen, das ist eigentlich total kontraproduktiv, dass ich die, nein, für mich fühlt es sich gerade, vielleicht überzeugt er mich gleich, für mich fühlt es sich gerade kontraproduktiv an, dass die sich an die gleichen Stellen stellen und immer wieder dieselben Leute ansprechen, weil dieselben Leute, die können ja nicht 5 Zeitungen im Monat kaufen und dann erlebe ich zumindest das vom Gefühl her, dass irgendwann alle nur noch vorbeilaufen.
Das ist ja... Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, das ist sehr individuell. Ja. Ich erinnere mich noch dran, als ich noch in Herth gewohnt habe in Düsseldorf, da hatten wir immer den gleichen 50-50-Verkäufer vom Aldi stehen. Mhm. Und den habe ich quasi 3-4 Mal die Woche gesehen. Mhm. Und das ist gar nicht so gelaufen, sondern also ich habe dir ab und zu mal was irgendwie gegeben. Mhm. Aber in allererster Linie war es immer so ein, ach hi, ja, wie geht's dir heute? Ja, nicht so gut, regnet den ganzen Tag, ich stehe die ganze Zeit unterm Einkaufswagen-Dingen hier oder so.
Das ist untermauert.
Ab und zu kommst du raus, gehst zu deinem Auto, dann kommt er an und sagt, komm, ich bringe dir den Wagen gerade weg, du hast so viel eingekauft und kannst ab und so. Ne? Und das war eher so ein, ja. Man trifft sich, man hält 20 Sekunden, schnackt man kurz so, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Nee, heute nicht so. Weißt du, geil, was? Aber es war, hat sich, und da, ich war am Anfang auch skeptisch, man hat ja auch, das kommt ja auch noch dazu, man guckt Fernsehen, dann kommt hier irgendwie ein Bericht über die nächste Drückerkolonne, die weiß ich was, ne, du kriegst dann irgendwie so ein komisches Bild von, geht's ihm jetzt wirklich schlecht oder wird hier versucht irgendwie organisiert kriminell Geld zu machen oder sowas, das hinterlässt einen ja auch in so einer Unsicherheit, ne, so, und dann, das muss man halt immer wieder mal überschreiten, weil niemand, ich glaube, was auch so ein bisschen dann dahinter stecken kann, wenn man einmal geimpft ist mit diesem Gedanken, gut, ist so, dieses Gefühl von, ich will auf keinen Fall verarscht werden. Ne? Ich will nicht irgendwie in meiner Wohltätigkeit jemandem was geben, um dann hinterher irgendwie, und du findest es erstens eh nicht raus und zweitens...
Ja, du schenkst mir gerade eine richtig krasse Erinnerung, ich mach's ganz kurz, eine richtig krasse Erinnerung, die widerlegt alles, was ich vorher gesagt habe. Bei Edeka in Rating-Ost stand sehr lange ein junger Mann, der hatte seinen Hund dabei und so und der war Kommunikationskünstler. Jetzt ist natürlich wieder das Problem, muss ein Straßenzeitungsverkäufer Kommunikationskünstler sein. Schade eigentlich, dass das jetzt dabei so rumkommt, weil sie, an die ich gerade gedacht habe, ist es halt leider nicht. Bin ich jetzt wieder in der Frage, wie habe ich denn da sortiert? Völlig egal, dieser Mann hat es geschafft, uns alle, behaupte ich jetzt mal, auf eine sympathische Art und Weise zu unterhalten und hat auch ganz gut Zeitungen verkauft, aber habe ich auch nie gefragt, komm jetzt hier, mach mal und so, sondern das war irgendwie eine andere Herangehensweise und der kannte da die ganze Welt und der wurde irgendwann mit so einem Bus abgeholt. Und da bin ich dann hin, am nächsten Tag, ich sag mal, du quatschst ja immer gerne, ja klar, hab ich mich auch zu dem gesetzt so und dann sag ich, was ist denn das für ein Bus und so. Das war irgendeine Ehrenamtliche, die sein Auto gekauft hat. Und danach habe ich mal hingeguckt, war so ein Ömken da drin. Also im Ruhrgebiet sagt man das so, ist halt irgendwie schlimm. Weiß ich nicht. Ömken, also alte Dame da drin.
Alles gut.
Ganz süß auch. Und die hat dann mit ihrem Bulli, hat die Leute eingesammelt, hat die durch die Gegend gefahren. Und das war so eine Hilfe, Sachse, wie auch immer wir das nennen wollen. Ich weiß nicht, was Gregor da für Informationen von der Quelle hat.
Kenne ich nicht.
Aber das kann das sein, war ja privat. Also das war irgendwie.
Kann sein, dass Verkäufer sich organisieren.
Aber was, genau, das hat die Frage. Kannst du mit diesem Vorurteil aufräumen? Weil das ist ein großes deutsches Problem. Ne? Ich erinnere an Jamaika, wo mir ein Typ was schenken will und ich sage, was will er von mir? Das ist ja immer, wir Deutschen sind immer,
also oder in ganz Deutschland häufig, geht es halt so, dass man das Problem kennt und dass man viele Sachen macht. Zum Beispiel haben jetzt unsere Verkäufer neue Westen bekommen, wo riesengroß der Name der Zeitung draufsteht. Mhm. Und dann haben die so einen Ausweis. Mhm. So, in Deutschland ist es ja total wichtig, dass man sich ausweisen kann, wissen wir ja. Ne? So, das sind alles so kleine Maßnahmen, die übrigens alle Geld und Überlegungen und Organisation kosten. Mhm. Das nächste ist, egal jetzt, ob ich obdachlos bin oder nicht, es ist ja nicht jedermanns Sache, sich irgendwo hinzustellen und Sachen zu verkaufen. Also haben wir jetzt die nächste Überlegung, den Leuten so ein Mini-Seminar zu geben von jemand, der denen einfach beibringt, wie kommuniziere ich jetzt gut. Mhm. Also diese ganze Idee, ich bringe Leute in den Kontakt mit der anderen Bevölkerung, indem ich die auf die Straße stelle und Zeitung verkaufe, hat natürlich auch so ein paar Randaspekte, an denen arbeitet man dann halt. Ne?
Das ist es ja denn auch, nicht ja. wertvoller? Also wir gehen jetzt mal davon aus, es gibt hier und da auch Betrugsversuche, wie überall im Leben übrigens, ne? Gerechtigkeit und so, ist nicht herstellbar. Ist es nicht wertvoller, hier und da, ich male jetzt mal schwarz, 3 Euro jemandem gegeben zu haben, der nicht obdachlos ist, wenn man aber, und wenn es nur die Hälfte war, Menschen geholfen hat, die das Ganze nach Regel benutzt haben? Also warum das machen wir ja so einen Alarm darum? Weißt du, das ist, kommt ja mir gerade auch wieder so ein bisschen hoch, weil ich habe doch lieber mich 2-mal verarschen lassen und 12-mal geholfen. Oder einen guten Moment gemacht, als dass ich sage, da könnten mich 2 verarschen, ich helfe 14 nicht mehr.
Ja, das ist ja das gleiche gesellschaftliche Problem oder die gleiche gesellschaftliche Denkweise, die ja auch verhindert, dass du jemandem was gibst, weil du denkst, du bist dann dem Nächsten, dem du nichts gibst, gegenüber ungerecht. Mhm. Also wenn du vor lauter, ich könnte 1 Euro jemandem gegeben haben, der ihn gar nicht so dringend brauchte, oder ich könnte dem einen keinen Euro gegeben haben, weil ich dem davor meinen letzten Euro aus dem Portemonnaie gegeben habe. Das sorgt ja am Ende nur dafür, wenn du das als Grundgedanken gut mit durch den Alltag nimmst, dass du niemandem mehr was gibst. Und damit ist ja gar keinem geholfen. Und die Ungerechtigkeit zwischen, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich fahre ein Auto und ich habe ein Bett, das warm ist, in dem ich schlafe, gegenüber jemandem, der den ganzen Tag auf der Straße sitzt. Diese Ungerechtigkeit wird lustigerweise dabei ja dann gar nicht beleuchtet, sondern nur die unter den Benachteiligten untereinander. Was, also,
die Welt ist ja dann nicht schwarz-weiß.
Genau.
Ja. Nächstes Beispiel ist, ganz viele Menschen, die obdachlos sind, betreiben einen Irrsinnsaufwand, damit man ihnen das gar nicht ansieht. Mhm. Also es gibt den Menschen, der sieht aus wie ein Bankangestellter, der hält seine Kleidung in Ordnung, der schafft das auch irgendwie mit der Frisur etc. und so, und den erkennst du noch nicht mal als Obdachlosen. Also ich sage das nur deswegen, weil wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt, hat man so eine Menge Irrtümer im Kopf und man hat eine Menge Sachen, die man gar nicht weiß. Das macht das alles ein bisschen schwierig. Das nächste, wir sind ja kein Fotografen-Podcast mehr. Überall in den Fotoblasen geistert ja rum, jetzt fotografiert doch bloß keine Obdachlosen bei der Streetfotografie.
Da wollte ich nämlich hin.
Das ist ein Riesenthema. Ja. So, und das Gegenteil ist natürlich der Fall. Natürlich, nachdem man gefragt hat. Das habe ich auf so und so viel Walks schon erlebt. Wenn du einfach hingehst und sagst, kann ich mal hier ein Foto machen, mit oder ohne Gesicht, kann man besprechen. In 80% der Fälle freuen die Leute sich. Also erstens, weil sie angesprochen werden. Und zweitens kriegst du auch das Feedback, ja, ist doch toll, dass du unsere Situation hier dokumentierst. Ne? Also ist nur ein winzig kleines Beispiel, wo mir das ist fest in den Gehirnen von uns Streetfotografen, dass man das nicht macht.
Da wollte ich unbedingt hin, zum Andreas natürlich auch, weil er da der erste Ansprechpartner ist, Mensch mit einer Einschränkung, Behinderung, aber auch kurz bei dir zu bleiben. Das ist ein Riesenthema in der Streetfotografie. Ich kann mich gut erinnern, wie hieß sie noch? Foto-Community 2000, weiß ich nicht, 2 oder was. Das war noch eine kleine Bude. Sie hat Streetfotografie gemacht und hatte 3 Fotos von schlafenden Obdachlosen in nicht so schöner Situation. Damals war das aber so selten, dass ich damals gesagt habe, in der unendlichen und auch sehr hitzigen Diskussion darum, in dem Fall finde ich das gut, weil was keiner weiß, ist, also da kann auch keiner helfen. Und wenn keiner diese Situation im Blick hat und wir das immer von uns schieben, das ist wie mit dem WordPress Photo Award, wenn wir nicht wissen, was in den Kriegsgebieten los ist, wir müssen das sehen, wir müssen das Leid auch sehen und so. Dann ging aber irgendwann so eine, das war die überwiegende Meinung zu diesem Account auch, zu dieser Frau, die dort diese Street-Fotografie gemacht hat. Die wurde so ein bisschen bekannter, Anführungsstrichen in der Luft, ne? Und das große Problem war dann, dann haben sie alle angefangen, alle schlafenden Wohnungslosen zu fotografieren, alle schlafenden Obdachlosen zu fotografieren. Jeden, der irgendwie ein zu viel getrunken hatte nach einer Party, keine Ahnung. Die ganze Fotocommunity war voll von schlafenden, teilweise optisch klar, Pfützen unter den Hosen, ist doch klar, was da los ist. Mhm. So, dann wird's ungeil. Und daraus ist jetzt so, und das macht man nicht, das macht man doch, das kann man nicht, Ding gewachsen, was eigentlich von vornherein für Theater sorgt. Ich finde immer, das Theater ist nicht so wichtig wie seine eigene Haltung dazu, die ist halt ganz wichtig. Ich würde es nicht generell verteufeln, möchte aber da wirklich die Frage stellen, wollt ihr das wirklich, weil es auch immer ein Bloßstellen einer Person ist und so weiter und so fort, das ist nicht cool.
Fragen, also
genau, die schlafen ja. Ne, ja. Aber aus diesem, du kannst nicht einfach hilflose Menschen fotografieren, ist in dem Verständnis, was ist ein hilfloser Mensch, die Definition kenne ich aus dem Rettungsdienst, kennen wir aus der sozialen Arbeit und so. Wenn du Hobbyfotograf bist, in der Bank arbeitest, dann ist ein hilfloser Mensch auch jeder, der irgendwie keine Wohnung hat. Also fängst du per se, hörst du damit auf. Streetfotografie ist ja häufig ohne Fragen. Und es gibt auch einen Fotografen, den wir alle kennen, der irgendwas erzählt hat von 85 mm und Turnschuhe anziehen. So ist dezent in meiner Kritik wegen dieser Worte, weil er für Dinge gesorgt hat, die einfach nicht so cool sind. Und in dem Punkt musst du meiner Meinung nach, ich habe nichts zu sagen, aber merkst an meiner aufkommenden Dominanz, finde ich schon total wichtig, Menschen anzusprechen. Hey, darf ich ein Porträt von dir machen? Genau. Und so. Ne? Also mit den Leuten reden. Ich weiß von vielen, weil ich das öfter schon diskutiert habe, aber da muss ich Geld geben und keine Ahnung, du musst es nicht kaufen. Du kannst was geben, wenn du willst, aber den zu kaufen, da kommst du ja schon wieder, da hast du ja so ein bisschen, also ich habe dann bei sowas schnell das Problem, dass ich irgendwas bekomme für Geld, das ist komisch. So, ne? Aber reden finde ich wichtig. Genau. Und schön, dass wir es von dir hören, weil du komm mal ein bisschen näher ran ans Mikrofon. Ich muss den hier die ganze Zeit immer an, den jungen Mann. Dass wir es von dir hören, weil du bist halt voll am Thema und an den Menschen dran. Ne? Und das ist ganz wichtig, nochmal zu hören. Ihr dürft diese Menschen bestimmt fotografieren, wenn sie sagen, mach das doch.
Ja, genau.
Ne, so. Und jetzt hat der Andreas, guckst du mich gerade böse an?
Nein.
Jetzt hat der Andreas, für dich erschrocken gerade, hat der Andreas eine schöne Ausstellung, die vielleicht auch der eine oder die andere von euch gesehen hat, von seinen Fotos gemacht, die er bei sich auf der Arbeit gemacht hat von Menschen mit Behinderung. Und wie ist deine Erfahrung, dein Gedanke zur Fotografie von Menschen mit Behinderung? Weil das liegt ja so thematisch so ein bisschen anders, wenn auch irgendwie ein bisschen artverwandt. Du musst natürlich sehr aufpassen jetzt, ne? Aber da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, wie du das empfunden hast, wie du das in deiner täglichen Arbeit empfindest, weil du machst es ja weiter. Und ja. Was sagst du zu Menschen, die mit der Kamera in der Hand da stehen und auch gerne mal ein Projekt machen würden? Vielleicht haben sie in der Nachbarschaft jemanden, der irgendwie in irgendeiner Form eingeschränkt ist, den sie gerne mal porträtieren wollen würden. Wie geht man daran? Nein. Wie war es für dich? Wie ist es für dich? Und wie geht man daran?
Ich bin in a circle. Ich bin im Kreis. Mhm. Ich bin da ja quasi in Anführungsstrichen wie in meiner Zweitfamilie.
Mhm. Ja, zweiter Lebensbereich.
Ja, zweiter Lebensbereich. Und wenn ich da Porträts mache, dann ist das ja nichts Absurdes.
Naja, aber du hast eine Ausstellung gemacht.
Und ich habe eine Ausstellung gemacht, ja, weil die Leute, die ich porträtiert habe, das auch gerne wollten. Sie möchten gesehen werden. So ähnlich wie mit den Menschen, die auf der Straße leben, die kein Obdach haben, die gesehen werden wollen. Das ist ein großes Bedürfnis. Das ist ein Bedürfnis, das wir alle haben. Darum machen wir soziale Medien. Wir wollen
gesehen. Darum machen wir gerade wahrscheinlich einen Podcast, genau.
Ja, wir machen soziale Medien, damit wir gesehen werden, damit wir gehört werden, damit wir irgendwo ankommen. Und das war so eins der Ziele dieser Ausstellung, ne, gesehen zu werden. Und im Dialog ist alles möglich. Wenn ihr jemanden habt, den ihr fotografieren wollt, sprecht ihn an. Ganz einfach. Und ich finde es auch richtig und wichtig, Leute zu fotografieren, ohne dass sie es merken. Und wenn ich da so einen etwas schützenswerteren Personenkreis, wo ich deinen Personenkreis nicht ausschließen möchte, Georg, fotografiere, heimlich, dann finde ich, gehört es sich vielleicht danach hinzugehen und zu sagen, hör mal, ich habe gerade so einen tollen Moment mit dir erlebt, ohne dass du davon wusstest, den möchte ich mit dir teilen und ich würde ihn auch gerne mit der Welt teilen. Und
also du meinst,
dann siehst du ja, was
passiert. Ja, das ist richtig, das ist auch wieder eigenartig. Ne? Ich rede hier irgendwas von der Modisierung Und wir Streetfotografen gehen hin und wenn der Gregor dann da vorne gleich über die Straße läuft und ist da irgendwie in tollem Winkel zu irgendwas und ich mache ein Foto von ihm, ist das okay? Wenn der Gregor am Rollstuhl sitzen würde, würde ich das hinterfragen wollen. Das ist ja krass eigentlich, ne?
Ja, und das Schöne ist ja, selbst wenn derjenige dann Nein sagt, ist das immer noch eine Win-Win-Situation,
ja.
Weil du hast ihm ja gezeigt, dass du den Respekt hast. Und ihn gefragt hast.
Richtig, ja.
Und du hast ihn angesprochen. Genau. Das ist schon wieder ganz was anderes als vorbeigehen.
Ja.
Ja.
Ja, stimmt.
Gut. Weil wir ja häufig so eine Mitleidssituation haben. Und Mitleid ist ja irgendwie auch so ein falsch verstandenes oder so ein. Das ist oft so ein Irrläufer, ne? Mitleid wird ja als was. Ich habe Mitleid, also bin ich gut. So ist ja oft der Weg. Und Mitleid hilft meistens nicht. Also, ne, ob wir jetzt einen Menschen auf der Straße haben, der dann Mitleid erfährt, oder einen Menschen mit einer Behinderung, der vielleicht sogar so geboren ist oder sie schon lange mit durch sein Leben begleitet und in dieser Situation in seiner Normalität ist, ne? Gibt immer Ausnahmen, gibt immer frische Situationen, das ist jetzt nicht die Frage, ne? Aber immer wieder passiert es, dass Menschen Mitleid haben an einer Stelle, wo dann das Gegenüber denkt, eine Sekunde kurz, und dann wirst du daran erinnert, dass du irgendwie nicht cool bist, obwohl du auch nicht cool mit dir bist gerade. Solche Dinge erlebe ich auch immer mal wieder. Ne? Wir hatten eine Zeit lang, kurz nach Corona, hatten wir dann doch eher ein größeres Personalproblem, was sich inzwischen zum Glück sehr beruhigt hat. Aber da gab es dann durchaus mal von den Fremddienstleistern, wie nennen die sich die, also die Arbeits, hilf mir mal, Zeitarbeit. Also die, ne, dann Zeitarbeitsdienstleister, die uns ja auch in diesen Situationen gut geholfen haben. Auch wenn man da sehr geteilter Meinung sein kann, wie gut das heute noch ist, dass es sie gibt. Aber da kamen dann mitunter Menschen, die aus der Pflege kamen, die so mit Menschen mit Behinderung nichts zu tun hatten, mit geistigen Behinderungen noch keine Berührungspunkte hatten und so. Und die, also der krasseste Fall war jemand, der zu uns in die Wohnung kam und dann sagte, ach du Scheiße, das tut mir leid. Oh Gott, ist das schrecklich. Stehend vor der Person, über die sie spricht. Und diese Person war bis zu diesem Moment ganz glücklich. Der Rest des Tages war nicht mehr so schön. Und das sind so Situationen, jetzt natürlich eine extreme Situation, hat sich auch nicht wiederholt, aber trotzdem müssen wir nicht immer über Mitleid haben. Das ist keine Heldentat. Ich weiß, dass wir das häufig von Hause aus gelernt haben, dass Mitleid irgendwie was Gutes ist. Ist es in der Regel gar nicht.
Ja, vor allem nicht das, also es sind ja nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, ob du Mitleid hast oder ob du das dem Ausdruck verleihst. Ne? Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Mitleid ist ja im Prinzip nichts anderes als eine Facette von Empathie, die ja auch wichtig ist und Teil unserer...
Können wir statt Leid Gefühl sagen?
Mitgefühl ist super, Mitleid ist scheiße. Und die Frage ist halt auch immer, habe ich gerade Mitgefühl, super geil, Empathie, was auch immer, und versuche ich dadurch mich auch einzubringen? Oder habe ich das klassische Mitleid und der alte Notfallseelsorger hier im Kreis Mettmann, wie ist er noch? Jürgen Draht. Jürgen, schönen Gruß an der Stelle, er hört hier leider nicht zu, aber wer ihn kennt, der hat mich in der Ausbildung immer mal wieder, hatten wir ihn als unseren Lehrer quasi, und Jürgen hat damals einen ganz spannenden Satz gesagt. Er hat gesagt, Mitleid ist in der Regel hoch egoistisch. Er hat auch den Satz, Trauer ist manchmal egoistisch, fand ich auch spannend. Das ist ein ganz anderes Thema, das will ich jetzt nicht tiefer machen. Aber und dann stand ich da, ich so, was, Mitleid ist egoistisch? Und dann, wenn du das mal zu Ende denkst, ist Mitleid ganz oft egoistisch. Weil du leidest so sehr unter irgendwas, was du siehst und kommst in so eine Spirale und fühlst dich dabei auch noch, also fühlt sich scheiße, aber eigentlich fühlt sich auch gut. Und mit Gefühl, nur das Wort, Wording, macht da so viel mit, das ist so krass einfach.
Ja, die Konnotation habe ich bei Mitleid witzigerweise überhaupt nicht. Mhm. Das ist für mich einfach nur das Mitgefühl für jemanden, der leidet.
Genau, und den Unterschied spüren, ich weiß nicht,
wie es euch geht,
aber ich spüre den halt im Alltag ständig, diesen Unterschied, spannend, ganz massiv auch und laut.
Aber da schließt sich ja jetzt ein Kreis. Also eine Form mit dem Mitgefühl, was man empfindet, umzugehen, ist natürlich Verdrängung. Dann kann man jetzt mal drüber nachdenken, warum auch institutionalisiert, zum Beispiel in einer Stadt, Verdrängung stattfindet. Vielleicht geschieht das ja in dem Glauben, dass man damit der Mehrheit der Bevölkerung einen Gefallen tut. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich wollte es nur mal so als Gedanken hinstellen. Weil das ist nämlich keine persönliche Verdrängung mehr. Das ist dann eine Institution, die diese Verdrängung organisiert und sogar viel Geld dafür ausgibt, mal ganz nebenbei gesagt. Ich habe da keine abschließende Meinung zu. Ich wollte es jetzt nur mal so hinstellen, ne, ob Verdrängung nicht auch was ist, was gesellschaftlich zumindest akzeptiert ist.
Ja, ich denke, da habe ich schon eine Meinung zu. Ich glaube, dass Verdrängung schon akzeptiert ist, weil es oft für viele Menschen auch ein Überlebenstool ist. Ja, also wir leben ja in einer Gesellschaft und in einer Welt, in der um uns herum ziemlich viele wilde Dinge passieren. Und ich meine gar nicht unser Land hier. In vielen Statistiken, die wir immer, wenn wir die falschen Medien uns anschauen, wird beschrieben, dass alles immer schlimmer wird. Und es ist nicht so. Viele Statistiken sind rückläufig. Viele, viele, viele Statistiken von denen, die wir dramatisch finden, wenn wir sie mal kleinrechnen, uns mal überlegen, was ist denn da passiert? Warum ist denn die Zahl hochgegangen? Mhm. Manchmal brauchst du einen Satz, um das ganze Ding zu zerlegen, wo Parteien, Landschaften rechts vom Fluss irgendwie eine Riesennummer draus machen. Ganz viel Bullshit wird da vermittelt und weil wir aber so, Anführungsstriche, gute Medien haben, die so viel transportiert an schrecklichen Bildern aus allen Richtungen, haben wir immer mehr das Gefühl, es wird schlimmer, aber wir sehen nur mehr. Ganz viele Dinge sind, wir leben sicherer als in vielen anderen Zeiten, was natürlich eine Aussage ist, die viele Menschen so, was labert der Frasser da? Wir leben, wenn man sich das zusammenrechnet, überwiegend sicherer, als das früher der Fall war. Und dennoch haben wir so viel Alltagsdruck, so viel sozialen Druck, so viel Berufsdruck. Also bei uns geht es da, glaube ich, sogar ganz gut. Ich glaube, wir haben da ein ganz gutes Los gezogen im Vergleich zu denen, die im Büro permanenten Druck erfahren, immer wieder Sorge um ihren Arbeitsplatz haben müssen. Nachrichten von heute, Volkswagen will 3 Werke zumachen, 10.000 Stellen erstmal abbauen, glaube ich. Ne? Ein riesen Theater. Wir können jetzt 1.000 Firmen nennen, die mein Vater, der inzwischen verstorben ist, niemals hätte sterben lassen in seiner Fantasie. Der würde umfallen bei den Themen heute. Am anderen Ende sind wir aber alle abgesichert, haben schnell wieder einen neuen Job, weil wir gerade auch auf dem Arbeitsmarkt einfach einen Arbeitnehmermarkt haben. Der persönliche Gefahrenanteil ist relativ niedrig bei einem Druck, der ungleich höher ist. Und wenn du dann dieses ganze Tamtam hast und dann kommt noch jemand, will Geld von dir haben und stellt dir einen Spiegel hin, wie? Du gibst ihm jetzt nichts, dann wird es halt echt schwierig. Und dadurch passieren solche Verdrängungsmechanismen, gegen die wir uns auch nicht wehren, weil wir oftmals einfach, also weiß ich nicht, wie gesagt, ich glaube, Andreas und ich zum Beispiel haben da Glück, weil wir uns mit unserem Fokus auf die Menschen im Einzelnen nicht so eine 18-fach-Belastung am Tag haben. Wir haben viel Belastung, wir haben viele Situationen, die viele Menschen gar nicht ertragen könnten, haben aber nicht diesen, weiß ich, meine Andreas, ne?
Ja, ich weiß es.
Und ganz viele Leute haben das halt nicht. Und deswegen habe ich auch beschwichtigend immer wieder so einen Satz gesagt, viele können nichts dafür, dass sie es nicht hinkriegen. Das ist, ich will das nicht nur schönreden, weil gerade die zu motivieren, in so einer Stresssituation trotzdem mal, wenn es nur ein Hallo ist, mal zu versuchen, das tut ja dann denen auch wieder gut. Also wenn du jetzt hier gerade zuhörst und guckst immer weg, dann mache ich dir keinen Vorwurf, aber versuch einmal in irgendeiner Situation hinzugucken und mal ein Hallo zu sagen. Und ich habe auf diese Kassierernummer schon so viele E-Mails bekommen, weil ich ja regelmäßig sage, geh mal in der Kasse, an der Kasse, egal wo du bist, hin. Auch Kellner, Restaurant, alles mit Tankstelle. So viele Leute gucken aufs Geld, ja, danke, tschüss, auf Wiedersehen und machen in ihrer Eile, die nehmen den Menschen gar nicht wahr. Wir brauchen den Menschen häufig gar nicht, wir können alles mit automatischen Kassen machen, weil wir gucken den ja gar nicht mehr an. Und gerade wenn du richtig gestresst bist und guckst den Kassierern mal ins Gesicht und sagst, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, was du da zurückbekommst, ist magisch. Und immer wieder, weil ich das auch, ich werde nicht müde, das immer wieder zu erwähnen, das macht so viel. Und deswegen liegt mir auch so viel daran, in so einem Fall, mal einen Menschen im Rolli, einen Menschen mit einer offensichtlichen geistigen Behinderung, die gibt es, das möchte man so auch nicht gesagt haben, aber die gibt es, Menschen, die obdachlos sind oder, einfach mal einen schönen Tag wünschen, einfach mal Hallo sagen, einfach mal angucken und wenn man nur nickt, ja, wahrnehmen und zeigen, dass man sie wahrgenommen hat. Das macht nicht nur mit den Menschen was, sondern auch mit uns in unserem Stress. Weil der Blick total zurück, der ist ganz häufig extrem wertvoll. So.
Ja, das stimmt. Und das Ganze, was man vielleicht da auch im Hinterkopf noch zu haben kann, ist, es wird ja gerne über heutzutage vielleicht mehr oder vielleicht ist das auch eine Wahrnehmungssache, keine Ahnung, darüber diskutiert, was man alles sagen darf oder was eben nicht. Aber nichts zu denen zu sagen, das ist ein Punkt, der dieser Statistik des Falschmachens gar nicht auftaucht. Ne? Und deswegen, das ist so ein bisschen dieses Verdrängungssicherheitsding, wenn ich den einfach ignoriere und so tue, als wäre ich da, kann ich ja auch nichts falsch machen. Aber das ist ein Falschmachen sozusagen. Ne?
An der Stelle haben wir auch das große Problem, dass die Bemühung, besser zu sprechen, dazu führt, dass viele Leute gar nicht mehr sprechen. Guck mal, wie viel wir, die wir alle vier, zumindest einen offenen Geist oder einen regelmäßigen Kontakt zu diesen Menschen haben, ich glaube, ich am meisten, ne? Aber wie oft heute das Wort gefallen ist, kann man das so sagen, darf ich das so sagen und so. Und das passiert ständig, dass du überlegen musst, bin ich noch im sicheren Fahrwasser? Und das macht es nicht besser. Ich finde die Bemühungen grundsätzlich gut. Die Radikalität, mit der sie manchmal umgesetzt wird, es wird ganz häufig nicht gefragt, wie meint er oder sie das denn? So, ja, ältere Damen und Herren haben manchmal ein Wording drauf, wo du einfach sagen musst, ei, ei, ei. Und wenn du das aber hinterfragst, ist das so liebevoll, ja? Und, genau. Und natürlich hat es vielleicht in der Vergangenheit mit dem oder dem das und das gemacht, aber es ist so liebevoll gemeint. Und dann immer Also auch eine ganze Menschengruppe, die das alles, die kommt da gar nicht mehr hinterher, wie es LGBT. Ich finde es total gut, dass es das gibt. Ich bin ein Fan davon. Ich liebe Diversität. Und jeder, der irgendwie mit anderen kulturellen Hintergründen, sexuellen Hintergründen, ich saug das auf. Aber diese Menschen sind die, die sich am wenigsten beschweren, wenn der 75-jährige Mann um die Ecke kommt, der nicht mehr mitkommt und fragt, hör mal Junge, warum hast du einen Rock an? Der Köln, also das, oder Düsseldorf, ist scheißegal, die beiden Städte tun sich dann. Die wollen die nicht hören, die sind in dem Punkt alle gleich. So, ne? Und das Ruhrgebiet irgendwie auch. Ich glaube nicht, dass das einen Anschluss gibt, sondern es gibt ein ganz schönes Gespräch. Und das vergessen wir, wenn wir so ein Riesentheater machen, weil wir verhindern diese Frage bei jüngeren Leuten.
Ja.
Die Leute, die das Wording nicht können, die trauen sich nur zu fragen. Und die, die es können sollten, trauen sich nicht zu fragen, weil du kannst nicht perfekt sein. Und das ist auch so ein Ding, wo ich will es nicht verurteilen, weil es auch wichtig ist, über diese Dinge zu sprechen, aber lassen Sie nicht so radikal sein.
Ja.
Nicht jeder ist ein Arschloch, wenn er das falsche Wort genommen hat. So. Habe ich bestimmt heute auch. Irgendeine E-Mail bekommen wir jetzt, dass ich was falsch benannt habe oder so.
Mindestens. Ja. Ja. Es kann ja auch nur sprechen und Leuten geholfen werden. Ne? Was soll denn passieren? Stell dir mal vor, man wählt mal ein falsches Wort. Ja, dann wird man darauf aufmerksam gemacht.
Ja.
Man stirbt ja nicht daran.
Ja.
Genau, aber das auch zulassen zu können, dass jemand mal ein falsches Wort gesagt hat, ohne den gleich auf den Rest seines Lebens zu verteufeln, finde ich auch wichtig. Ne? Also, kleines Beispiel, irgendeine Person kommt vom Einkaufen zurück und hat irgendein offensichtliches Merkmal beim Kassierer oder bei der Kassiererin vorgefunden. Ein Kopftuch, eine andere Hautfarbe, vielleicht eine körperliche Behinderung oder so. Irgendwas, erzählt davon und dann kommt in dem nächsten Satz, aber war total nett. Dann gibt es genug Leute, die an dem Punkt komplett ausrasten und sagen, Moment mal, aber suggeriert ja, dass du dieser Person mit diesem Merkmal erstmal unterstellst, kann gar nicht nett sein. Und ja, warum, das war ja eigentlich als Kompliment gemeint, da muss man ja deswegen jemanden nicht direkt canceln oder man kann ja mit so einem netten Beisatz sagen, ja klar, warum denn noch nicht? Oder
ja,
so,
genau.
Ne? Dann ist die Sache geregelt, aber deswegen macht, gleich genau. Eine Riesendiskussion vom Damm brechen, sorgt nur dafür, dass er nie wieder über irgendwen sagt, dass er nett ist, in der Gefahr hin, er könnte da mit irgendeiner diskriminierten Gruppe irgendwas angehängt haben
im Nebensatz. Und deswegen bin ich die ganze Zeit auf der Suche nach der anderen Perspektive, genau deswegen, weil ein positives Vorleben und ein bringt viel mehr als ständig mit der, natürlich wirft man mit der Keule, ich habe zwischendurch auch Puls gehabt und klar hat man manchmal so, hey, was machst du denn, da red doch einfach mit ihm. Aber am Ende ist ein nettes Gespräch, viel sinnvoller als ein Riesentheater. Aber genau das ist ja das Wording, was ich gerade meinte. Stell dich mal an eine Eisdiele und guck dir an, was da passiert über die verschiedenen Generationen, insbesondere wie sie sich untereinander angucken, wenn es ein Eis gibt, was du in Schokolade tunken kannst. Das ist, dieses N-Wort habe ich inzwischen gelernt, auch, also da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen, weil das wirklich sehr viele Leute sehr stark verletzt. So. Das höre ich da aber auch nicht mehr. Aber Abwandlung. Und meine ganze Kindheit waren da solche, wenn ich so nervös, da fallen mir die Sachen aus der Hand hier, waren da halt verschiedenste Namen typisch oder die Schokoküsse. So, und ist mir selber jetzt die Tage passiert, habe ich einem meiner Bewohner, hatte Geburtstag, so einen riesen Eimer Schokoküsse mitgebracht. Oppala, ich habe das jetzt gesagt. So, ich glaube, mir muss man nicht unterstellen, dass ich das irgendwie, ich war in Gedanken, weil meiner Kindheit, habe das Ding da rausgeholt und so. Der Mann ist 67, hat sofort geschrien, ja, hier will ich haben und so. Aber stell dich mal in die Eisdiele, was da für Streitthemen, für böse Blicke, für Diskussionen losgehen zwischen 15, 35, 55 und 75-jährigen Menschen. Das ist der Hammer. Wahnsinn. Das ist voll lecker. Warum muss man sich darüber streiten? So, und man kann sich ja Dinge erklären, wenn man die Zeit hat. Nicht, wenn ich in Eile bin, hole mir schnell ein Eis und dann muss ich einer voll labern. Aber es gibt ganz viele Situationen, wo du dich darüber unterhalten kannst. So.
Ja.
Dich voll gelabert. Du wolltest was sagen.
Nee, ich bin schon wieder weg.
Du wolltest was sagen. Komm an.
Ja, vorhin wollte ich was sagen.
Dann sag das doch.
Nee, ich bin da ganz kurz dran hängen geblieben. Ich will da jetzt auch kein Fass aufmachen.
Lass ein Fass aufmachen. Bitte, ganz kurz. Wir haben eh nicht mehr viel Zeit und ja, mach genau, das Fassfässchen genau. auf.
Nee, nur Leute, die nur sprechenden Menschen kann man helfen. Und da muss ich gerade so an meine Leute denken.
Die nicht sprechen können.
Die zum größten Teil nicht sprechen können. Genau. Okay.
Das ist ein ganz interessanter, habe ich auch ganz viele. Das ist ein ganz interessanter Einwand, das stimmt.
Wobei können Sie gar nicht sprechen? Auch, da kann man auch über Barrieren gehen.
Das wollte ich gerade sagen. Können Sie gar nicht sprechen?
Ich möchte ein Beispiel.
Ja, gerne.
Kennt ihr diese Buzzer, diese Knöpfe?
Ja, Talker, ja.
Nee, ja, noch einfacher.
Ja, nein.
Die gibt es ja im großen Fluss, 4 Stück für 20 Euro, da kannst du 30 Sekunden drauf sprechen.
Ja.
Ach, krass.
Ja, ja. Genau, und
haben wir im Einsatz?
Ich habe einen, mit dem gehe ich in der Sternstunde immer essen.
Du musst den Menschen erklären, was eine Sternstunde ist, weil das
Sternstunde läuft immer in die falsche Richtung. Sternstunde ist halt eine Zeit, die findet einmal im Monat statt, wo man in einer 1:1 Betreuung was macht.
Finde ich übrigens schwierig, das Wording, aber es ist ein anderes Thema.
Ja, ich finde das, fand ich, hat, ist mir auch
ganz irritierend, ne,
für mich. Ich denke dann sofort an Sternenkinder, für mich das Würding auch ganz, ganz schwer.
Auch
aber egal, egal.
Genau. Erzähl das mal, ja.
Ich gehe dann irgendwas, was der gerne mag, mit dem Unternehmen. Und oft ist dann einfach auch mal richtig lecker essen gehen angesagt. Und mit dem, wo ich jetzt von rede, eruiere ich anhand der Speisekarte, an Nicken, an Gesten, was er denn gerne essen möchte. Und dann bespreche ich die Bestellung auf diesen Button.
Ach geil, so weit gehe ich nicht, das ist ja geil.
Ja, ich bespreche die Bestellung auf dem Button und gebe ihm den Button wieder. Und wenn dann der Kellner kommt, dann hält er ihm den Button hin und drückt auf den Knopf.
Das ist ja geil.
Und dann hört der Kellner die Bestellung. Das ist oft erstmal so eine Verwirrter beim Kellner. Die schnallen das aber recht schnell und dann nehmen die Bestellung bei dem an.
Das ist schön.
Das ja,
ist
und das wird weitergeführt. Dann bezahlen bitte, wird draufgesprochen. Ne? Wenn der Kellner das nächste Mal kommt, bezahlen bitte. So, dass ein Dialog stattfindet und ein Empowerment, ne? Eine Selbstbevollmächtigung. Und
wir nutzen die auch für diverse Kommunikation, aber dann mit uns und den anderen Mitbewohnern so, dass sie sich untereinander irgendwie auch kommunizieren. Das schon.
Ich nutze einen.
Aber das ist ja geil.
Das will ich noch erzählen, weil das so herrlich ist. Ich habe einen, der hat eine Alexa Show in seinem Zimmer stehen.
Ja.
Der hat jetzt diesen GoTalk 4, das heißt, der hat 4 Felder, die ich besprechen kann. Und auf einem ist Mama anrufen. Ne? Und dann drückt er da drauf nach Feierabend und dann ruft die Alexa die Mama an mit Videotelefonie und er kann dann mit seinen Gesten und seinen wenigen Worten sich mit seiner Mutter unterhalten. Das ist so gut angekommen. Das
fällt da durch.
Das ist quasi auch eine Barriere, die Mama alleine anzurufen, die durch so ein kleines Hilfsmittel genommen ist. Dadurch ist Empowerment, Barrierefreiheit.
Super schön. Finde ich total rührend, wie das eingesetzt ist. Ich möchte da noch eine kurze Barriere hinwerfen. Du musst wirklich los, Andreas. Ne?
Oh ja, Gott, ich muss zum Dienst.
Der Andreas muss zum Dienst. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Die Kommunikation ist bei vielen Menschen, bei uns beiden, mit denen wir arbeiten, sehr stark eingeschränkt. Aber sie ist meistens sehr stark eingeschränkt. Es gibt ganz wenige Menschen, die gar nicht kommunizieren. Und wir haben immer wieder, auch bei Kolleginnen und Kollegen, die seit 20 Jahren bei uns arbeiten, Situationen, wo wir sagen, oh wow, wenn ihr in die Situation kommt, Menschen zu fotografieren, zum Beispiel mit einer geistigen Behinderung, um Himmels Willen, macht nicht das den Intensivstationsfehler, der da genauso schlimm ist, redet nicht über sie, redet mit ihnen. Ja. Wir haben so viele Bewohner, ja, für dich ist das klar, ne? Aber wir haben so viele Bewohner, Bewohner ist auch ein diskutiertes Wort, Klienten, die nach außen gefühlt weder wahrnehmen noch kommunizieren, die alles wahrnehmen und vielleicht nur sehr kleinschrittig kommunizieren, lange verarbeiten und aus Worten manchmal lange Zeit darauf herumkauen, um nachher Krisen auszubilden und so. Menschen, die so aussehen, als könnten sie irgendwas nicht, sind noch lange nicht Menschen, die nichts können, sondern da müssen wir immer sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich glaube, zum guten Ton in 2024 und folgend sollte gehören, dass man Menschen achtungsvoll anspricht. Man kann gerne in die einfache, leichtere, wie auch immer wir sie nennen wollen, Sprache rutschen und so weiter und so fort. Nicht sofort, aber haltet den Blick, die meisten verstehen, und wenn sie nur die Emotion verstehen, und wenn sie nur verstehen, ja gut, mit mir redet eh keiner, die reden jetzt mal wieder mit dem, der da am anderen Ende vom Rollstuhl hängt und so. Sprecht die Leute an und gebt ihnen das Gefühl, oder wenn ihr es gar nicht hinkriegt, guckt sie an und sagt wenigstens Hallo oder irgendwas, dass sie im Gespräch mit drin sind. Das fiel mir als Barriere noch auf. Wenn du jetzt Fotografinnen und Fotografen motiviert von der Sendung losziehen siehst, ist natürlich die Gefahr groß, dass man dann, und das, auch das ist nicht böse gemeint von den Menschen, den Rolli-Schieber und nicht den Rolli-Fahrer anspricht, um es mal ganz böse anzusprechen. Das ist natürlich eine große Gefahr, wie ich finde. So,
ja.
Große Gefahr? Doch, so ein großes Wort nehme ich. Eine große Gefahr.
Ja.
Doch.
Guter Hinweis.
So. Jetzt muss ja Andreas zum Dienst, jetzt müssen wir hier rauskommen. Bist du auch in eine?
Ja, ja.
Also nee, ich bin auch in eine.
Wir sind also, die vier Eiligen heute.
Ich muss nach Hamburg, du musst zum Dienst, wo musst du hin?
Ich schließe mich der Mehrheit an.
Kommst du mit nach Hamburg?
Kommst du mit arbeiten?
Schauen wir mal.
Wo musst du hin?
Klavierschüler und dann Probe noch heute Abend.
Ach du Scheiße.
Ja klar, Heavy Days.
Ich gehe jetzt in den Koffer packen. Liebe Leute, das hat mich jetzt ziemlich emotional mitgenommen, positiv, ganz, ganz positiv. Und wir haben hier nicht das letzte Mal gestanden. Jetzt fange ich selber schon an mit dem Mikrofon hier.
Ja, sehr schön, dass ihr dabei wart.
Danke.
Ihr Lieben da draußen, hört Weekly 52, hört Bremer und Groth oder schaut bei der Groth bei YouTube vorbei.
Ich wollte eigentlich nur einen Rucksack holen.
Jetzt hast du den Salat.
Eine schöne Zeit
für
euch. Macht es gut. Danke fürs Zuhören. 1:15 und heute ist besonders wertvoll, dass ihr jetzt noch da seid. Dankeschön dafür.
Genau. Ciao, ciao.
Ciao. Winken.